Zu Gast bei Radio Störfunk ist Linda Herrn. Sie ist bei der Erlacher Höhe im Kreis Schwäbisch Hall tätig. Und bevor ich mit der ersten Frage loslege, erst einmal hallo Linda.
Hi, hallo.
Linda, in welchem Arbeitsbereich der Erlacher Höhe findet man dich denn eigentlich?
Also ich bin in der Abteilung Hohenlohe-Franken in Schwäbisch Hall und da findet man mich im Tagesref Schuppachburg. Zum einen Teil, zum anderen Teil bin ich in der Fachberatungsstelle tätig und einmal in der Woche bin ich in Crailsheim in der Fachberatungsstelle.
Und was sind da so deine Aufgaben?
Also in der Fachberatungsstelle bin ich natürlich in einer beratenden Tätigkeit tätig. Ich arbeite mit dem, was die Leute quasi mitbringen, mit was für Anliegen kommen die und dann je nachdem, in welche Richtung die Beratung geht. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Und Tagestreff Schuppachburg, da habe ich die Leitung. Da versuche ich immer vor Ort mal wieder zu sein. Mache da viel im Hintergrund, also Dienstpläne, die Mitarbeiter koordinieren, immer mal Veranstaltungen planen und durchführen. Also da ist mein Aufgabenfeld sehr breit gefächert.
Welche Angebote für Bedürftige gibt es hier in der Region und gerade in Schwäbisch Hall?
Für Menschen, die wohnungslos sind, von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder andere soziale Schwierigkeiten mitbringen, gibt es jetzt speziell von der Erlacher Höhe in Schwäbisch Hall unsere Fachberatungsstelle. Wir sind ja relativ zentral in der Stadtmitte gelegen. Gegenüber direkt gibt es die Schuppachburg, unseren Tagestreff. Und auch da in unmittelbarer Nähe haben wir noch eine Notübernachtung, unser Kelkertor.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Was genau ist denn die Schuppachburg überhaupt?
Die Schuppachburg ist wie eine Art Tageseinrichtung für bedürftige Menschen. Es soll so ein bisschen Wärmstuben-Wohnzimmercharakter haben. Genau, die Menschen können uns besuchen. Wir machen zweimal am Tag dort eine Brotausgabe, dass die Leute mitnehmen können. Es gibt eine warme Mahlzeit, man kann duschen, Wäsche waschen, sich begegnen, Zeit miteinander verbringen. Genau.
Wer sorgt denn dann für diese warme Mahlzeit?
Die warme Mahlzeit wird von den Mitarbeitern vor Ort jeden Tag frisch gekocht, also an den Tagen, wo wir geöffnet haben. Wir haben aktuell zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die jeweils kochen können, beziehungsweise kochen. Und dann haben wir so zu 80% ehrenamtliche Mitarbeiter und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die kochen dann natürlich auch vor Ort.
Wie kalkuliert ihr dann so die Menge an Essen, damit auch am Ende nichts weggeschmissen werden muss?
Also wir kochen in der Regel so, dass es auf jeden Fall für 15 Personen reicht. Es gibt Tage, da ist natürlich mehr los. Dann macht man die Portion tatsächlich ein bisschen kleiner oder man guckt, hey, was hat man noch in der Küche, was kann man so vielleicht noch zu knabbern oder so auf den Tischen verteilen. Wir haben auch die Möglichkeit, Essen mitzugeben, wenn wir es jetzt vor Ort nicht leer kriegen. Also dass die Leute sich quasi in To-Go-Behältern noch was mitnehmen können. Und oftmals haben wir aber auch das Glück, dass es genau passt. Und perfekt jeder seine Portion bekommen hat und dann ist leer.
Und wie wird das Angebot der Schuppachburg angenommen?
Also ich würde sagen, das Angebot wird sehr gut angenommen. Ich kann das nur aus den 2 Jahren her beurteilen, die ich jetzt bei der Erlacher Höhe tätig bin. Es gab schon vor allem auch mit der Ukraine-Krise natürlich einen Anstieg an Menschen, die uns jetzt besuchen. Was aber eigentlich ganz schön ist, dass wir natürlich merken, die Schuppachburg wird genutzt. Also ich würde sagen, es wird gut angenommen. Gerade zu den Brotausgaben morgens ist wirklich unheimlich viel los. Also da stehen die Leute teilweise bis draußen auf die Straße Schlange. Mittags ist es mal mehr und mal weniger. Das war aber, glaube ich, irgendwie auch schon immer so. Also da hat sich nichts verändert. Im Großen und Ganzen wird das schon gut angenommen mit der Schuppachburg.
Hast du da auch konkrete Zahlen, wie viele Menschen da so ungefähr am Tag kommen?
Am Tag, da muss ich mal kurz überlegen. Mit der Brotausgabe zusammen, Mittagessen, sind wir gerade, also unter der Woche vielleicht zwischen so 35 bis 45, am Wochenende könnte man sagen, plus minus 5 Personen mehr wahrscheinlich. Am Wochenende ist immer so ein bisschen mehr los wie unter der Woche.
Und nimm uns da gerne mal ein bisschen mit, wie läuft denn da so ein Tag ab?
Die Schuppachburg für die Gäste macht um 10 Uhr auf. Die Mitarbeiter sind immer schon ab 9 Uhr da. Genau, die Mitarbeiter kommen um 9. Dann wird erstmal der erste Kaffee für die Gäste nachher durchgelassen, dass es auf jeden Fall schon mal Kaffee gibt zur Brotausgabe. Das ist ganz wichtig. Genau, und dann schnappen wir uns unseren Bäckerwagen und fahren zum Bäcker in der Stadt hier. Da kriegen wir die Brotausgaben, die holen wir da jeden Tag ab morgens. Dann richten wir die Backwaren in der Schuppachburg, bereiten eben alles vor. Für 10 Uhr, wenn wir dann aufmachen. Genau, um 10 ist dann die erste Brotausgabe. Da wird das Brot verteilt und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, der an dem Tag in der Küche ist, geht ab 10 dann in die Küche, fängt parallel schon mal an, das Mittagessen zu kochen. Das ist ja auch schon eine Herausforderung für 15 bis 20 Personen. Ja? Genau, und um 12 Uhr gibt es dann Mittagessen. Um 13 Uhr nochmal eine zweite Brotausgabe. Und dann in der Regel haben wir ja bis 15 Uhr offen. Da ist es oft so, dass die Gäste einfach noch sitzen, Kaffee trinken. Manchmal wird irgendwie Schach gespielt oder so. Also das ist ganz unterschiedlich.
Und was genau ist dann das Kelkertor?
Das Kelkertor ist unsere Notübernachtung. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt in der Schuppachburg oder in der Beratungsstelle aufschlagen und sagen, hey, ich habe kein Dach über dem Kopf, ich weiß nicht, wohin heute Nacht. Da haben wir eben das Kelkertor im Petto, sage ich mal, wo wir die Möglichkeit haben, Menschen in dieser Not noch unterzubringen und denen eine Schlafmöglichkeit zu bieten.
Wie viele Personen können da dann circa aufgenommen werden?
Wir haben Platz oder ich sag mal Betten für 9 Personen. 8, 9 Personen und hätten aber noch die Möglichkeit, wenn das überhaupt gar nicht ausreicht, noch mit Zustellbetten dann die irgendwo in der im Kelkertor noch zu parken, aufzustellen, dass man eigentlich niemanden wegschicken muss.
Und für wie lange kann man dann sich dort aufhalten?
Also in der Regel sind es 10 Tage. Der Aufenthalt ist 10 Nächte begrenzt. Jetzt über die kalten Wintermonate haben wir immer über die Wintermonate ein halbes Jahr Erfrierungsschutz. Das bedeutet, diese 10-Nächte-Regelung gilt nicht. Also wir können bei den Temperaturen und wollen nicht sagen, hey, deine 10 Nächte sind rum, sie müssen jetzt irgendwie sich was anderes suchen. Also da ist es unbegrenzt, da können die Menschen bleiben, bis wir eben geguckt haben, wie geht es denn weiter, was Neues gefunden haben. Genau, und außerhalb vom Erfrierungsschutz sind eben diese 10 Nächte.
Gibt es für den Aufenthalt im Kelkertor auch gewisse Regeln oder Pflichten, die die Bedürftigen erfüllen müssen?
Also was eine Voraussetzung ist, dass wir im Kelkertor die Menschen unterbringen können, ist auf jeden Fall, dass sie eben keine Adresse im Personalausweis stehen haben. Also sie müssen schon ersichtlich ohne festen Wohnsitz sein. Und innerhalb vom Kelkertor versuchen wir eigentlich wenig Regeln zu haben, das relativ niedrig zu halten, den Rahmen, in dem die Menschen sich da auch irgendwie befinden können, aufhalten können. Und es gibt 3 grundlegende Regeln, wo dann die gelten dann aber auch, also da gibt es dann auch kein Drumherum und keinen Spielraum für Diskussion. Die gelten auch in der Schuppachburg, nämlich keine Gewalt, kein Alkohol und keine Drogen.
Und wie finanziert sich nämlich dann auch das Ganze?
Das Kelkertor haben wir in Kooperation mit der Stadt Schwäbisch Hall. Die jeweilige Gemeinde, Stadt, wo die Menschen sich aufhalten, ist dafür zuständig, Menschen ordnungsrechtlich unterzubringen. Das bedeutet, die sind dafür zuständig zu gucken, dass jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat. Demnach ist die Stadt Schwäbisch Hall dafür zuständig. Und weil es eben uns als Erlacher Höhe gibt, wir sind ja eine Einrichtung der Wohnungsnotfallhilfe, haben wir in Kooperation mit der Stadt zusammen diese Notübernachtung Kelkertor, was natürlich auch durch die Stadt ermöglicht wird. Und wir haben dann einfacher die Möglichkeit, Menschen unterzubringen. Die können quasi direkt dann zu uns kommen. Dann haben wir den Weg über die Stadt nicht. Genauso wie bei der Schuppachburg. Das finanziert sich unter anderem auch durch die Stadt und natürlich durch die Erlacher Höhe.
Linda, wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
Ich kann so pauschal gar nicht sagen, wie mein Arbeitsalltag aussieht, weil so einen richtigen Alltag gibt es irgendwie nicht. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag bringt neue Situationen, neue Herausforderungen mit sich, neue Menschen, die man wieder sieht. Also es gibt jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich einen richtigen Alltag oder eine Routine oder so habe. Aber das ist tatsächlich auch das, was ich total gern mag an meinem Beruf. Also diese Abwechslung, nicht zu wissen, was erwartet mich morgen, offen dafür zu sein, spontan zu sein. Genau.
Wie bist du bei der Erlacher Höhe gelandet? Was bewegt dich, dort tätig zu sein?
Also bei der Erlacher Höhe bin ich gelandet, als ich von der Einrichtung grundsätzlich erstmal mitbekommen habe. Ich habe mich, muss ich echt sagen, bevor ich bei der Erlacher Höhe war, im Studium lernt man viele verschiedene Bereiche der sozialen Arbeit kennen, aber ich muss echt sagen, so über das Thema Wohnungsnotfallhilfe, wohnungslose Menschen, kriegt man nicht allzu viel mit, beziehungsweise war es bei mir so im Studium. Das heißt, ich hatte das auch einfach gar nicht auf dem Radar und bin dann eben auf die Erlacher Höhe gekommen, habe mich damit befasst und fand das einfach total interessant, die Arbeit, die Angebote, ja, die einfach angeboten werden, wie breit gefächert das einfach ist. Das war so ein Punkt, wie ich überhaupt drauf gekommen bin und mich damit befasst habe. Und ja, was bewegt mich zu meiner Arbeit? Ich finde einfach, dass Menschen, die, mit denen wir arbeiten, ja, die uns nach Hilfe aufsuchen, einfach viel zu wenig Lobby haben. Also es gibt zu wenig Menschen, die sich eben für wohnungslose Menschen, Menschen, die davon bedroht sind, Menschen, die auch einfach soziale Schwierigkeiten mit sich bringen. Es gibt zu wenig Menschen, die denen ein Gehör geben oder sich stark für die machen. Und ich finde es einfach schön, dass ich das machen kann und dass ich da einfach ein Teil von sein kann, mich für diese Menschen eben stark zu machen.
Linda, ich würde gerne noch über das Thema Obdachlosigkeit mit dir sprechen. Zuerst einmal, was ist denn genau der Unterschied zwischen obdachlos und wohnungslos?
Also der Unterschied, ich finde tatsächlich nicht, dass das sich voneinander unterscheidet. Ich glaube, das sind einfach nur Synonyme füreinander. Obdachlos, wohnungslos ist man einfach, wenn man ja keine Meldeadresse, keinen festen Wohnsitz, also kein Dach über dem Kopf hat.
Hättest du uns da konkrete Zahlen? Wie viele Obdachlose gibt es in Schwäbisch Hall der Region?
Also ich würde vom Gefühl her gerade, was ich so mitbekomme, schätzen, dass so im Stadtgebiet Schwäbisch Hall aktuell so zwischen 15 bis 20 Menschen sind, die obdachlos sind, wohnungslos sind. Es gibt aber natürlich auch immer Dunkelziffern, ja. Dadurch, dass wir nicht das einzige Hilfsangebot sind, was Menschen, hilfebedürftige Menschen aufsuchen können, kriegen wir das untereinander ja auch immer nicht mit, ob jetzt ein Mensch auch bei der Diakonie war, sage ich mal, oder bei der Stadt aufgeschlagen ist. Also da gibt es immer noch ein paar Dunkelziffern, die man halt so nicht mitbekommt. Das heißt, so eine ganz konkrete oder eine genaue Zahl kann man da fast gar nicht sagen.
Welche Gründe, würdest du sagen, gibt es, die zu Obdach oder Wohnungslosigkeit führen können?
Oh, ich glaube, da gibt es einige Gründe. Ich glaube, dass das schon immer mit einem sehr krassen Schicksalsschlag verbunden ist. Also das steckt zumindest oftmals dahinter, ja, von der Trennung vom Partner bis Wohnung abgebrannt, auch Schulden gemacht. Schulden konnte man nicht bezahlen, weil Arbeit vielleicht verloren. Was auch zunimmt, was wir beobachten, sind psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen natürlich auch.
Wenn mal was nicht so gut läuft und man verliert beispielsweise seine Arbeit, ist man ja nicht direkt obdachlos. Welche Anlaufstellen gibt es da, die ich aufsuchen kann?
Also man kann auf jeden Fall auch unsere Fachberatungsstelle aufsuchen. Die Leute dürfen nicht erst zu uns kommen, wenn die Wohnung irgendwie schon gekündigt ist. Also auch da, wenn man die Gefahr läuft oder davon eben bedroht ist, darf man gerne uns als Erlacher Höhe aufsuchen in der Beratungsstelle. Und wenn wir in einem Gespräch dann merken, die wären an einem anderen Hilfesystem besser dran, dann tun wir natürlich auch weitervermitteln. Es gibt auf jeden Fall von der Diakonie in Schwäbisch Hall auch noch eine Lebensberatung, was wir da echt immer auch empfehlen, wo man auch anrufen, sich einen Termin machen kann und die Mitarbeiter, Kollegen einem da weiterhelfen. Ja, beim Jobcenter, also das kommt tatsächlich auf die Thematik drauf an, würde ich sagen. Ja, Jobcenter natürlich auch bei der Stadt. Genau, und wenn man echt überhaupt keinen Plan hat, kann man gerne auch bei uns anrufen und wie gesagt, wir vermitteln dann gerne auch weiter.
In der Schule haben wir uns durch eine Lektüre auch mal mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt. Da hat uns auch eine Situation nicht losgelassen. Die junge obdachlose Protagonistin No hat versucht, in ein normales Leben zurückzufinden und war auch auf einem guten Weg, doch letztendlich ist dies dann doch gescheitert. Da stellt sich mir dann die Frage, sind alle Bemühungen umsonst gewesen? Was ist deine Erfahrung mit solchen Situationen oder wie gehst du damit um?
Nein, ich finde nicht, dass alle Bemühungen für umsonst sind. Man macht diese Erfahrung oder wir machen diese Erfahrung schon auch mit Menschen, dass man ja das Leben versucht, wieder mit den Menschen gemeinsam aufzubauen, ja eine neue Wohnung zu finden beispielsweise oder bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Und klar kommt es vor, dass das dann doch nicht klappt. Das kann ganz viele Gründe haben. Aber ich muss auch sagen, dass wir schon oft auch sehen, dass es klappen kann. Und das ist natürlich schön. Also ich würde echt sagen, das ist mal so und mal so, dass das klappt oder dass die Leute einfach auch Rückschläge haben.
Aber würdest du dann auch sagen, das beschäftigt dich dann auch noch darüber hinaus, also auch so im Alltag, wenn jetzt sowas zum Beispiel nicht funktioniert?
Also in einem gewissen Maße, klar, beschäftigt mich das schon. Ich frage mich dann halt, okay, woran hat es gelegen? Kann man da noch besser unterstützen oder wo knüpft man denn vielleicht das nächste Mal anders an, besser an? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es mit nach Hause nehme. Ja, die Sachen, die mich dann rumtreiben, beschäftigen, das ist okay, wenn das auf Arbeit passiert und man dann auch die Kollegen hat, die da sind und wir uns einfach kollegial echt gut austauschen können über solche Sachen. Ich würde aber nicht sagen, dass ich die Sachen mit nach Hause nehme.
Wie lässt sich da vielleicht auch dieser Kreislauf als Außenstehender besser verstehen?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich glaube, da habe ich keine richtige Antwort drauf. Ich glaube, als außenstehende Person, wenn man das am Rande mitbekommt oder was ich auch oft bespreche mit, wenn wir Schüler mal in der Schuppachburg haben, die sich das zum Beispiel mal anschauen oder mal ein Praktikant oder so, dann kommt oft die Frage, na, wenn man diesen typischen Obdachlosen auf der Straße sieht, auch wie kann man sich da verhalten, ja, und die Frage, die du gestellt hast, ist ja irgendwie ähnlich. Ich glaube, als Außenstehender kommt man da einfach nicht so ran. Es macht wirklich einen Unterschied, an den Menschen dran zu sein und mit diesen Menschen ja auch einfach im Gespräch zu sein. Das muss gar nicht mit einer Arbeit verbunden sein, sondern auch einfach mal das Gespräch zu suchen. Ich mache die Erfahrung, dass die Leute größtenteils wirklich offen sind und auch gerne erzählen und gerne auch Fragen beantworten. Weil ich glaube, einfach so als außenstehende Person solche Sachen nachvollziehen zu können oder auch, wenn man jetzt das am Rande mitbekommt, hey, die hat jetzt, keine Ahnung, ihre Drogensucht überwunden, hat jetzt eine Wohnung gefunden und nach einem Jahr ist die wieder obdachlos. Wie kann das nicht sein? Ne? Damit sind wir natürlich auch konfrontiert. Aber ich glaube, als Außenstehender kann man das nicht verstehen, weil man es gar nicht von dieser Perspektive sieht, wie wir die Perspektive sehen. Und da mein Appell, ich finde das echt eine tolle Frage, mein Appell an außenstehende Menschen, es gibt die Möglichkeit, sich ehrenamtlich stark zu machen für die Menschen, sich ehrenamtlich zu beteiligen. Das ist nicht nur bei uns bei der Erlacher Höhe, sondern einfach grundsätzlich. Und ich glaube, so kann man einfach nochmal den Blickwechsel selber herstellen und auch ein anderes Verständnis halt für die Menschen bekommen.
Linda, in deinem Beruf liegen Freud und Leid nah beieinander. Hast du da eine persönliche Erfahrung, die dich besonders geprägt hat?
Also es gibt schon Situationen, die mich, was heißt geprägt haben, ich würde nicht sagen, sie haben mich geprägt, aber die einen einfach mehr mitgenommen haben. Wenn man zum Beispiel, klar, ein Todesfall, ne, das ist ja wirklich so der Worst Case, den man so mitbekommen hat. Oder eben auch zu sehen, wie die Menschen langsam es bei den Menschen bergauf geht und dann kommt eben wirklich mal so ein Rückschlag. Also das habe ich schon oft erlebt, ja. Aber ich denke, es kommt wirklich darauf an, wie man damit umgeht. Ja, das zählt am Ende. Es wird immer noch Situationen geben, die werden kommen, wo man selber oder wo ich dann auch denke, puh, das ist jetzt schon echt ganz schön heftig, schlimm, traurig. Das wird es immer geben. Das gab es auch schon ganz viel. Aber ich denke, wie gesagt, wenn man da einen guten Weg hat, wie man mit umgehen kann, dann kommt man damit schon auch zurecht. Also dann haut einen das, glaube ich, irgendwann ein bisschen weniger um. Wie vielleicht so die ersten Male.
Kommt dir da eine ganz konkrete Situation in den Kopf?
Nee, wie gesagt, wenn man einen Todesfall halt mitgemacht hat, das habe ich jetzt schon zweimal erlebt. Aber ansonsten, auch wieder eine interessante Frage, gell? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen mir tatsächlich mehr positive Begegnungen mit den Menschen auf, wie dass mich jetzt, wie dass ich was sehr präsent habe, was vielleicht mal negativ gewesen ist. ich glaube, dass das Thema Obdachlosigkeit, die Menschen, die damit verbunden werden, die einfach so negativ behafteten Ruf haben, die sind so stigmatisiert und so schon von der Gesellschaft in eine Schublade gedrängt. Ich erlebe das wirklich, wirklich ganz oft, dass die Menschen so eine Abwehrhaltung, ja, den Obdachlosen, wohnungslosen Menschen gegenüber haben. Und ich kann das irgendwie auf der einen Seite ein bisschen nachvollziehen, ne, wenn man halt so keine Berührungspunkte hat. Ich meine, jetzt in meinem Fall, ich bin Sozialpädagogin, mir war klar, worauf lasse ich mich ein. Und klar gibt es für mich auch Situationen, die echt schwer sind. Aber ich habe eben studiert, um zu wissen auch, wie kann ich denn damit umgehen. Und wenn ich mal was nicht weiß, habe ich super tolle Kollegen, die mich da auffangen. Ja. Und das hat ja, wie du vorhin gesagt hast, ein Außenstehender eigentlich nicht. Aber was ich im Zuge dessen auch oft beobachte, dass die außenstehenden Menschen das auch gar nicht wollen, diese Abwehrhaltung mal ein Stück runterzunehmen und irgendwie so einen kleinen Schritt auf die Menschen zuzugehen. Ja, das muss ja nicht das große Ding sein. Man muss ja nicht, keine Ahnung, jetzt direkt in eine ehrenamtliche Tätigkeit gehen, wenn man sich es gar nicht vorstellen kann. Das fängt schon an mit einem, wenn man jetzt beispielsweise einen Obdachlosen sieht und an dem vorbeiläuft, dem einfach mal freundlich Hallo zu sagen beim Vorbeilaufen. Ja, so diese Kleinigkeiten. Und das fehlt.
Würdest du sagen, da wäre vielleicht auch gerade die Schuppachburg auch eine Anlaufstelle für Außenstehende?
Auf jeden Fall. Ich finde, die Schuppachburg ist meiner Meinung nach wirklich ein super Rahmen, um mit unseren Gästen einfach mal in Kontakt zu treten. Wir haben zum Beispiel eine Kunstgruppe, eine Schuppachburg-Kunstgruppe. Die findet einmal im Monat freitags immer statt, nachmittags. Und da sind, also wir werben da auch regelmäßig für, weil wir wollen auch mit der Schuppachburg nicht den Charakter herstellen, dass nun bedürftige Menschen kommen dürfen. Es dürfen auch Menschen, die auf ihrem Stadtbummel unterwegs sind, an der Schuppachburg vorbeilaufen, reingucken und denken, hey, ich habe Lust auf einen Kaffee. Die sind auch herzlich eingeladen, reinzukommen und einen Kaffee bei uns zu trinken. Genauso wie bei dieser Kunstgruppe. Das sind natürlich zu 90% unsere Gäste, die da halt aktiv mitwirken. Aber da hatten wir auch schon ein paar Mal, dass einfach außenstehende Personen auch mit waren und meiner Meinung nach und auch von denen ihrer Rückmeldung her echt tolle, tolle Begegnungen da hatten. Ja, also da laden wir natürlich ein. Ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit, um unseren Gästen zu begegnen. Auf jeden Fall.
Linda, wo findet man denn euch?
Also man findet uns in Schwäbisch Hall in der Stadtmitte am Schuppach 5, relativ zentral gelegen. Die Leute, die anrufen und fragen, wo wir sind, vielleicht so ein kleiner Side-Fact, weil ich das immer so witzig finde, die wissen dann immer, wo wir sind, wenn ich sage, das ist die Straße, wo die Busse hochfahren. Genau, ja.
Und wie kann man euch unterstützen? Also einerseits die Erlacher Höhe, andererseits aber konkret auch vielleicht im Alltag die Bedürftigen.
Also die Schuppachburg und auch das Kelkertor kann man unterstützen, natürlich in Form von einer Tätigkeit. Wir suchen händeringend ehrenamtliche Mitarbeiter. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter wäre es uns nicht möglich, die Schuppachburg aufrechtzuerhalten. Deshalb bin ich unheimlich dankbar, dass wir aktuell die ehrenamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die da den Laden am Laufen halten. Das heißt, da haben wir immer einen großen Bedarf. Und vielleicht dazu auch, also viele, wenn die Ehrenamt hören, stellen sich das, glaube ich, so vor, dass das immer gleich mit einer wöchentlichen Regelmäßigkeit verbunden sein muss oder so und so viele Stunden. Also wir sind da absolut flexibel, selbst wenn sich jemand vorstellen könnte, hey, ich unterstütze euch alle 2 Wochen beim Einkaufen, wäre das auch überhaupt kein Problem und trotzdem eine mega große Unterstützung für uns. Genau, also gerne sich beteiligen. Ich fände es auch schon, ja, eine Unterstützung, wenn eben die Außenstehenden, wie du das schön beschrieben, schön formuliert hast, finde ich, sich gerne auch mal trauen, einfach reinzukommen. Ja, einfach mal einen Kaffee trinken oder zum Mittagessen. Es gibt verschiedene Aktionen, für die wir immer mal einen Aufruf starten. Das kriegt man dann in der Regel mit, wenn wir da Unterstützung benötigen. Wir haben zum Beispiel 2-mal im Jahr diese Aktion Warmer Wintermantel, die war jetzt auch letzten Samstag das 2. Mal. Da sammeln wir beispielsweise immer warme Winterkleidung. Da haben wir auch unheimlich viel wieder bekommen gehabt letztes Jahr. Also da wurden wir echt gut unterstützt. Genau, auch fürs Kelkertor kann man ehrenamtlich mitarbeiten, wenn man möchte. Und ansonsten gerne verbreiten, dass es uns gibt. Das ist auch eine Unterstützung. Es kennt uns dann doch noch nicht jeder, also das erlebe ich auch. Ah, Tagestreff Schubachburg, wir wussten nicht, dass es euch gibt, also das ist auch eine Unterstützung. Und in Form von Geldspenden kann man uns natürlich auch unterstützen.
Vielen Dank, Linda, für das Gespräch. Schön, dass du bei uns warst.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.